ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für euer Leben mit den Bergen. Das sind mal wieder die Toni.
Grüß Gott.
Die Kadi ist auch da.
Servus.
Und ich bin die Lisa.
Ja, da sind wir wieder und noch sind wir zu Hause in München, Murnau und Kempten, jedenfalls nördlich der Alpen. Hier bei euch im Podcast sitzen wir aber gerade schon auf dem Rad, zumindest thematisch. Und bald sitzen wir auch in echt auf dem Rad, auf dem Rückweg über die Alpen von Süd nach Nord, von Sterzing nach München, auf Teil 2 unserer Alpenüberquerung hoch 2. Ich bin mir sicher, beziehungsweise wir sind uns sicher, dass ihr es schon mitbekommen habt. Diesen Sommer, da nehmen wir euch im Podcast und auf Instagram mit auf eine, wie Kadi schon gesagt hat, Alpenüberquerung hoch 2. Hoch 2 für alle, die sich fragen, was heißt das? Weil wir hinlaufen und zurück radeln. Am 28. Juni geht's los zu Fuß südwärts über die Alpen. Und wenn ihr live dabei seid, hier oder auf Instagram, dann bekommt ihr jede Menge Tipps und Infos für den Fall, dass ihr sowas auch mal machen wollt. Also eine Alpenüberquerung zu Fuß oder eben mit dem Rad. Oder ihr macht's auch irgendwie beides hintereinander. Da wären es fette Props von mir auf jeden Fall. Vor allem, wenn ihr das logistisch gut hinkriegt, ohne so ein Produktionsteam wie wir.
Und ganz essentiell bei so einer Unternehmung ist die Verpflegung. Was muss ich in mich reinschaufeln, um mich selbst, mein Gepäck und mein Rad über die Alpen zu schaufeln?
Nom, 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 nom.
Lisa.
Ja?
Du bist ja noch Bikepacking-Newbie, sage ich mal, und hast, habe ich gesehen auf Instagram, sowohl dein Radl-Setup als auch dein körperliches Setup als auch dein Verpflegungs-Setup neulich am Wochenende mal getestet. Was hast du denn gemacht und wie ist es gelaufen?
Also, ich bin von daheim in Murnau zu meiner besten Freundin nach Regensburg geradelt an 2 Tagen.
Schön.
Und ich sag mal so, mein Radl-Setup kriegt eine Schulnote 2, da verbessere ich noch ein paar Sachen. Mhm. Mein körperliches Setup kriegt eine Schulnote 3, das Knie hat dann an Tag 2 doch gezwickt. Mhm. Aber ich war gestern bei der Physio und das wird schon wieder viel besser. Also ich habe Hoffnung, ich drücke mir die Daumen, auch wenn es mich nervös macht.
Wir auch.
Und mein Verpflegungs-Setup kriegt eine 1+. Das hat wunderbar funktioniert. Also ich habe richtig viel gegessen auf dieser Tour. Mhm. Und es ist auch einfach richtig gut reingegangen und ich hatte einmal so einen Low-Punkt, aber dann haben wir auch direkt Pause gemacht und ein Eis gegessen und dann hatte ich gleich wieder Energie. Also das mit der Verpflegung, das hat super geklappt.
Sehr schön.
Das freut mich. Ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig.
Hast du einen wichtigen Tipp schon vorab, bevor die Folge überhaupt losgeht?
Hui, wie gesagt, ich bin, also wie du schon gesagt hast, ich bin ein Newbie, ich kenne mich nicht so krass gut aus, aber ich glaube, lieber zu viel essen als zu wenig. Also mir ist das mal passiert, dass mein Partner mit mir unterwegs war und irgendwie nicht genug gegessen hatte und der hing dann in diesem Hungerast und da kommt man nicht wieder raus. Da habe ich den dann im Windschatten nach Hause gezogen und Gummibärchen ohne Ende in den Rhein gestopft. Ja, ich glaube einfach lieber rein da und nicht vergessen.
Mhm. Um Hungerast geht's gleich auch. Stimmt's, Toni?
Vielleicht kannst du ja auch noch was aus dieser Folge mitnehmen. Ich hoffe es sehr. Ich habe mir sehr Mühe gegeben. Diese Folge ist genau wie die letzte Folge zum Training eine Folge, die ich schon für unseren Bikepacking-Trip von München nach Paris im Jahr 2023 für euch gebaut habe. Aber weil ihr uns so oft nach Tipps fragt, haben wir sie einfach nochmal ausgepackt und laden auch diese für euch hier nochmal neu hoch. In dieser Folge sind wieder am Start Lisa Brennauer, die ist Ex-Rennradprofi und mittlerweile Trainerin, und Lea Feder, Ex-Leistungssportlerin, Ärztin und auch Trainerin. Und mit diesen beiden tollen Frauen habe ich geklärt, worauf man vor so einer Bikepacking-Reise, einer Tagesetappe oder dem Training währenddessen und vor allem auch danach achten muss. Das vergessen nämlich viele, dass der Körper danach auch wirklich gut versorgt gehört, damit man es durchhält und der Mann mit dem Hammer einen nicht erwischt.
Du hast es gerade schon gehört, beim Radfahren verbrennen wir eine ganze Menge Kalorien. So ein professioneller Tour de France-Fahrer hat bei einer Bergetappe schon mal einen Bedarf von 8000 Kilokalorien am Tag. Nur damit du dir das vorstellen kannst, das sind ungefähr 16 Tafeln Vollmilchschokolade. Und auch wenn wir auf unserem Bikepacking-Abenteuer nicht jeden Tag eine Tour de France-Etappe fahren, unser Körper ist da einer echt hohen Belastung ausgesetzt. Und hohe Belastung bedeutet Energie, Energie, Energie. Beziehungsweise im Umkehrschluss Essen, Essen, Essen. Was mit dem Essen passiert, sobald wir Sport machen, haben unsere SWR-KollegInnen von Sport erklärt in der Folge. So funktioniert der Energieverbrauch im Radsport, kurz und knapp zusammengefasst.
Blicken wir mal in den Körper hinein. Die Nahrung rutscht in den Magen, von dort weiter in den Dünndarm. Der Zucker oder die Glucose in den Kohlenhydraten regt das körpereigene Hormon Insulin an. Das hilft, die Glucose vom Blut in die Muskelzellen zu schaffen. Die bekommen so die dringend benötigte Energie.
Im Zusammenhang mit Nahrung und Energiezufuhr wird oft von Kilojoule oder Kilokalorien gesprochen. Deshalb will ich dazu auch kurz etwas sagen. Das sind die Einheiten, mit denen unter anderem der Energiegehalt bzw. der Brennwert von Lebensmitteln angegeben wird. Also die Energie, die in unserem Organismus frei wird, wenn wir Nährstoffe verdauen. Du kennst die Angaben vielleicht von der Rückseite irgendwelcher Lebensmittel. Eine Kilokalorie, abgekürzt mit KCAL, entspricht ungefähr 4,2 Kilojoule, abgekürzt mit KJ. Tatsächlich sind Kilokalorien offiziell die veraltete Maßeinheit. Trotzdem wird sie gerade von Laien wie mir und dir noch oft verwendet. So viel zu Physik, zurück zur Ernährung. Denn wir müssen beim Radfahren auch darauf achten, welche Nährstoffe in den Lebensmitteln sind, die wir uns vor, während und nach dem Training reinwerfen. Die drei wichtigsten sind Proteine, gute Fette und Kohlenhydrate, erklärt die Trainerin und Ärztin Lea Feder.
Je nach Körpergewicht brauchen wir eine gewisse Menge Protein. Das ist schon mal so eine Basis, weil ohne Proteine können wir nicht gut regenerieren. Da kann sich der Muskel nicht neu bilden, das Immunsystem leidet und so weiter. Und es ist gar nicht mal so einfach, das zu schaffen, genug Proteine zu essen. Und so eine Faustregel ist bei uns immer 1,5 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Also für eine 60 Kilogramm Frau wäre das jetzt zum Beispiel irgendwas um die 100 Gramm pro Tag Protein. Und wenn man überlegt, so ein Proteinshake hat in der Regel so 20 Gramm, dann wird schon klar, dass das gar nicht so easy ist. Wenn man jetzt in der Alltagsernährung gar nicht darauf achtet, das zufällig zu kriegen, ist unwahrscheinlich.
Proteinreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Eier und Milchprodukte, Geflügel, Hülsenfrüchte wie Bohnen, Kichererbsen oder Linsen und Sojaprodukte wie Tofu. Du merkst also, egal ob du dich vegetarisch, vegan oder mit Mischkost ernährst, Proteinquellen gibt's viele.
Dann kommt als zweites tatsächlich Fett, weil Fett ist extrem wichtig auch für Frauen, für die Hormonsynthese und so weiter. Und auch um die Kohlenhydrate, die jetzt auch gleich noch dazukommen, langsamer aufzunehmen, um nicht den ganzen Tag lang Blutzucker-Achterbahn zu fahren, also starke Blutzuckeranstiege zu haben und dann wieder in Unterzucker zu kommen, sondern um da eine Konstanz reinzukriegen.
Fett ist aber nicht gleich Fett. Grob unterscheidet man zwischen den ungesättigten und den gesättigten Fettsäuren. Ungesättigte Fettsäuren sind zum Beispiel in Olivenöl, Avocados oder Nüssen. Gesättigte Fettsäuren stecken oft in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch oder Milchprodukten. Tatsächlich sind beide für unseren Körper wichtig. Aber du solltest darauf achten, mehr ungesättigte Fettsäuren zu dir zu nehmen. ErnährungswissenschaftlerInnen empfehlen ein Verhältnis von 2 zu 1. Also doppelt so viele ungesättigte als gesättigte Fettsäuren.
Und dann kommen eben die Kohlenhydrate dazu. Also Kohlenhydrate sind aus meiner Sicht unerlässlich, auch in jeder Mahlzeit. Also ich würde niemandem empfehlen, die wegzulassen. Zum einen, weil wir durch die konstante Kohlenhydratverpflegung eben Stresslevel reduzieren können. Je konstanter unser Blutzuckerspiegel über den Tag hinweg ist, desto ausgeglichener sind wir, desto besser funktioniert unser Zyklus, desto besser regenerieren wir, desto besser können wir nachts schlafen und so weiter. Das hat immens positive Effekte.
Gute Kohlenhydratquellen sind Vollkornprodukte, Nudeln und Reis. Sobald wir diese Kohlenhydrate essen, werden sie als Glykogen in unseren Muskelzellen und in unserer Leber gespeichert. Und genau auf diese Speicher greift unser Körper dann zurück, wenn wir uns bewegen. Und wenn wir uns mehr bewegen als im normalen Alltag, wie zum Beispiel beim Radfahren, sind die Speicher ziemlich schnell leer. Ein simples Beispiel einer Mahlzeit, die auch Kochfaulis wie ich hinbekommen und die alle drei Bereiche, also Proteine, Fette und Kohlenhydrate abdeckt, ist
Ofengemüse mit ein bisschen Quark, mit Ei zum Beispiel noch dabei. Das sind so Sachen, die sind super, super einfach zu machen. Und dann hat man im Endeffekt über das Ei und den Quark Proteine, man kann auch einen Fisch dazu essen, über das Gemüse Ballaststoffe, wenn man ein bisschen Gemüsesorten nimmt, mit zum Beispiel Kartoffeln mit Kohlenhydraten drin, hat man auch direkt eine Kohlenhydratquelle und über das Olivenöl hat man eine gute Fettquelle oder eben noch einen Salat vorweg mit Olivenöl, ja.
Die Ballaststoffe, die Lea Feder eben erwähnt hat, bringen uns zwar für den nächsten Anstieg keine Energie. Sie unterstützen aber unseren Körper dabei, Kohlenhydrate langsamer aufzunehmen. Und sie sind super gut für unsere Darmflora. Und sind wir mal ehrlich, ein guter und zuverlässiger Stuhlgang auf so einer langen Tour kann schon eine ziemlich große Rolle in Sachen Wohlempfinden spielen. Klogeschichten beiseite, bringen wir doch mal ein bisschen Struktur in das Ganze hier rein und fangen von vorne an. Nämlich bei der
Ernährung und Verpflegung vor dem Training oder deiner Tagesetappe.
Stellen wir uns einfach mal vor, wir sitzen am Frühstückstisch und wollen gleich zu einer Tagesetappe aufbrechen. Lisa, was hast du denn damals als Rennradprofi zum Frühstück gegessen?
Ich habe mir am Trainingstag schon überlegt, ja, was mache ich heute? Habe ich heute ein intensives Training oder fahre ich heute jetzt nur eine Grundlageneinheit? Und habe dann beim Frühstück schon ein bisschen angefangen, entweder eben mein Müsli mit was Obst und Nüssen zu essen, zum Beispiel für meine Intervalleinheit später. Oder ob ich vielleicht doch nur in zwei Scheiben Vollkornbrot esse. Ich liebe halt Marmelade, ne? Aber mit einem Belag drauf, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt nicht mir schon die Kohlenhydratbombe am Morgen reinhol, wie jetzt mit dem Müsli zum Beispiel. Aber ganz klar, wenn ich Intervalle machen will, brauche ich Power, brauche ich volle Speicher und habe auch dementsprechend dann versucht, die irgendwo aufzufüllen, bevor so ein Training beginnt.
Der Fokus vor einer Tour liegt also ganz klar auf den Kohlenhydraten. Und komplett nüchtern auf den Sattel zu steigen, wäre tatsächlich fatal. Gerade für uns Frauen, denn das kann sich negativ auf unseren Zyklus und unsere gesamte Gesundheit auswirken. Aber auch unsere Leistung leidet, wenn wir uns nicht richtig versorgen. Vor allem, wenn wir gleich mehrere Tage hintereinander unterversorgt sind. Bei langen Touren macht es deshalb Sinn, sich schon ein paar Tage vorher auf die Kohlenhydratzufuhr und damit auf die Glykogenspeicher in Muskulatur und Leber zu konzentrieren.
Also Kohlenhydratspeicher füllen sich nicht über Nacht, sondern die brauchen mehrere Tage. Wenn man die richtig, richtig entleert, kann es auch mal 2 Wochen dauern, bis sie wieder voll sind. Also die 1 bis 2 Wochen vor dem Event sind auf jeden Fall essentiell wichtig. Und da ist auch wichtig, dass man eben genug Kohlenhydrate über den gesamten Tag hinweg isst. Also es reicht auch nicht nur abends irgendwie einen Riesenteller Nudeln zu essen. Ist auch meistens, ehrlich gesagt, gar nicht zwingend notwendig, sondern es ist eher die Kontinuität, dass man immer die Speicher auffüllt, dann, wenn man sie eben entleert hat oder eben schaut, dass man sie nicht entleert, sprich Verpflegung im Training hochhalten.
Vielen Dank für diese Top-Überleitung, liebe Lea, zum wohl wichtigsten Punkt in dieser Folge.
Ernährung und Verpflegung während des Trainings oder einer Tagesetappe.
Denn nach circa 90 Minuten hat sich unser Körper am Müsli oder Brot, das wir eben noch gegessen haben, bereits abgearbeitet. Das heißt, unsere Glykogenspeicher in Muskeln und Leber werden immer leerer. Wir brauchen dringend Nachschub.
Je mehr wir uns bewegen, desto mehr Kohlenhydrate brauchen wir. Und zwar auch dann, wenn wir uns bewegen. Also sprich, in der Einheit ist am wichtigsten, davor und danach auch. Und je weiter es weg ist von dem Sport, desto weniger wichtig wird's.
Auch Ex-Rennradprofi Lisa Brennauer betont, die Verpflegung mit Kohlenhydraten während der sportlichen Aktivität ist das A und O.
Der Körper kann in der Stunde so 60, 90 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen und in so einem Wettkampf sind die dann auch halt leer und müssen halt ständig nachgefüllt werden. Und es ist eigentlich relativ viel, viel mehr als man denkt, was man da so zu sich nehmen kann und muss. Und das würde ich dir aber schon empfehlen, dass du auch über den Tag hinweg dann während dem Training und dann auch während eurer Tour immer wieder ja Banane, Riegel, probier ein bisschen aus, was dir schmeckt, was dir gut tut, was du auch gut verträgst, dass die Speicher auf jeden Fall nicht leer werden, weil das ist ein total blödes Gefühl auf dem Rad, das man gar nicht haben will und auch für den nächsten Tag eigentlich schon eine Riesenbremse.
Dieses blöde Gefühl, von dem Lisa da spricht, nennt man auch den Hungerast. Und der fühlt sich so an.
Da fühlt man sich so ein bisschen zittrig und einfach auch richtig leer, weil man ist auch leer.
Aber was passiert da in unserem Körper? Nun ja, Die Kohlenhydratreserven in unseren Muskelzellen und in der Leber sind aufgebraucht. Deshalb fängt unser Körper an, unserem Blut Glukose zu entziehen. Die Folge: Unser Blutzuckerspiegel fällt schlagartig unter einen kritischen Wert. Wir fühlen uns richtig mies, uns wird schwindelig, wir fühlen uns kraftlos und vielen wird auch richtig schlecht. Und kein Scherz, dieser Hungerast ist echt ein Ding. Es ist schon oft vorgekommen, dass bei wichtigen Rennen Profisportler dadurch ihren Sieg vergeigt haben, weil sie einfach nicht geschafft haben, rechtzeitig genug Energie in ihren Körper nachzuschieben. Von einem berühmten Fall erzählen unsere KollegInnen von Sport erklärt.
Bestes Beispiel, 1998, Jan-Ulrich im gelben Trikot auf dem Weg zum Col du Galibier. Der Hungerast schlägt zu, es kommt, wie die Radprofis sagen, der Mann mit dem Hammer. Das heißt, die Energiereserven sind verbraucht, das Essen jetzt kommt zu spät. Ulrich verliert an diesem Tag 9 Minuten und die Tour. Ähnlich Chris Froome in Alpe d'Huez 2013. Es ist nicht immer so einfach, die richtige Zeit zum Essen zu finden.
Wir sind hier zwar nicht bei der Tour de France. Der Hungerast kann uns FreizeitsportlerInnen aber auch erwischen. Um ihn zu vermeiden, solltest du unterwegs konsequent und kontinuierlich Energie in kleinen Mengen nachladen. Denn auch unser Körper kann pro Stunde nur eine begrenzte Menge an Kohlenhydraten aufnehmen und verarbeiten. Meine persönliche Faustregel: Ich esse alle 30 Kilometer bzw. jede Stunde eine Kleinigkeit. Einen Riegel oder eine Banane. Hauptsache, es passt in mein Radtrikot und ist nahrhaft. Bei passionierten Marathonläuferinnen wie Bergfreundin Kati oder ProfisportlerInnen wie Lisa Brennauer stehen auch Energiegels, die ich persönlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, hoch im Kurs. Denn
im Wettkampf selber hatte ich ein Problem, so lang auf was rumzukauen, gleichzeitig noch voll atmen, weil irgendwie am Limit. Da fiel es mir mit den Gels tatsächlich viel leichter. Aber ja, für so eine Tour würde ich schon darauf achten, dass man sich was Festes mitnimmt und dann auch eben nicht nur Riegel, sondern schaut, ob kann ich auch mal was anderes mitnehmen.
Und weil eben Riegel, Gel und Banane auf Dauer ziemlich langweilig sind, habe ich die Bergfreundinnen-Community nach ihren Radsnack-Favoriten auf Bikepacking-Touren gefragt. Fangen wir mal bei Kadi an.
Hallo, da ist die Kadi von den Bergfreundinnen und ich habe insgesamt 3 Snack-Tipps fürs Biken. Mein erster Tipp ist leider umwelttechnisch ein bisschen problematisch, aber das sind diese Unterwegs-Snacks ja leider häufiger. Es sind nämlich Quetschies, also diese ja kleinen Packungen mit Obstmus drin, die man Kindern auch gibt. Die gibt's in Bio und in ohne Zucker und sie flutschen einfach gut. Die funktionieren für mich top.
Liebe Bergfreundinnen, auf meinen Touren bin ich ein Riesenfan von vorgekochten Kartoffeln. Das geht nämlich schnell und am besten finde ich die kleinen mit Schale noch drumherum. In der Luxusvariante dann noch mit gesalzenem Quark dazu. Das liefert ein bisschen Kohlenhydrate und Eiweiß und gibt sofort neue Power.
Hallo liebe Bergfreundinnen, jetzt bin ich nochmal, die Martina. Der größte Tipp aller Zeiten, der mich schon manchen Tag gerettet hat, ist Eiskaffee. Der ist nämlich gerade an heißen Sommertagen super erfrischend mit Koffein und Zucker und kalt und lecker.
Dann mein zweiter Tipp sind Gummibärchen. Und bei Gummibärchen gibt es ja durchaus mittlerweile auch welche von Sportnahrungsmittelherstellern, die dann mit irgendeiner Funktion versetzt sind, wo man sich dann einreden kann, dass es ein bisschen mehr bringt als Standard-Gummibärchen. Und die kann man einfach gut aus der Tasche raussnacken, funktioniert ebenfalls top.
Hallo liebe Bergfreundinnen, hier ist nochmal die Carla. Ich bin beim Radfahren echt total der Gourmet. Ich mag eigentlich eher wirklich so richtiges Essen. Hoch im Kurs sind bei mir aber auch Nüsse. Ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel sowas wie Bananenbrot, irgendwas, was wirklich jetzt nicht zu bröselig ist, sondern relativ gehaltvoll, aber auch nicht zu süß, das hat bei mir auf den Radtouren immer am meisten gebracht.
Mein Lieblingssnack für Radtouren sind richtig deftige Schokoriegel. Also die richtig großen, die sicherlich tausende von Kalorien haben, schön mit Schokolade überzogen sind, idealerweise noch Karamell, Nüsse, Knusperelemente, Kekse drin haben. Das ist mein Lieblingssnack auf dem Rad.
Was ich zum Beispiel früher, als ich wirklich sehr, sehr viel gefahren bin, auch manchmal zur Abwechslung gemacht habe, waren so selbstgemachte Pfannkuchen mit Nussmus in Alufolie.
Was wir öfter auch gemacht haben, waren Rice Cakes. Kann man auch selber machen. Am besten funktioniert mit Sushi-Reis. Da hält es besser zusammen mit ein bisschen Kokosmilch und was auch immer man mag an Früchten kann man damit reinmachen. Das aufkochen und ja, über Nacht am besten auf dem Backblech kalt werden lassen und erhärten lassen. Und da kann man die so schneiden und in eine Alufolie oder in so ein Papier einwickeln und mitnehmen.
Und mein absoluter Geheimtipp ist aber, finde ich, eigentlich Nummer 3. Da bin ich so ein bisschen drauf gekommen, weil ich mir so angeguckt habe, was die Profis so essen am Abend vorher und so weiter. Und da ist Reis ein großes Ding. Und das sind diese kleinen Reisecken. Onigiri heißen sie, glaube ich, offiziell. Also so Reis in so Algenblättern eingewickelt und dann auch nochmal mit Plastik umwickelt. Das ist auch super, weil der Reis ist eher so ein bisschen, ja, ein bisschen feuchter, ist schön matschig. Auch der flutscht einfach super gut bei mir runter und Reis ist halt einfach ein bombiger Kohlenhydratlieferant. Das waren meine Tipps. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.
Was wir bei all dem Rumgesnacke nicht vergessen dürfen, ist natürlich trinken.
Was ich wirklich empfehlen kann, ist, die Tage vorher schon auf genügend Flüssigkeitszufuhr zu achten. Also wirklich mal mindestens die 3 Tage davor zu schauen, dass man wirklich ausreichend trinkt und es auch immer wieder sich ins Gedächtnis zu rufen und umzusetzen. Dann hat man die super Ausgangssituation für so eine Tour, für die ersten Tage, wo man das natürlich weiter beibehalten muss. Aber dann hat man schon sehr viel richtig gemacht, einfach auf dem Weg zum Start.
Unterwegs gilt dann beim Trinken genau das Gleiche wie beim Essen. Mach es konsequent und kontinuierlich. Und bitte warte nicht erst auf dein Durstgefühl, sondern trinke schon davor. Ein Richtwert sind mindestens 500 Milliliter pro Stunde. Und, was Lisa Brennauer auch noch in Sachen Flüssigkeit betont,
ich würde schon schauen, dass du vielleicht auch in deine Trinkflasche nicht nur Wasser reinmachst, sondern ein isotonisches Getränk, wo ja auch viel man wieder in den Körper zurückführen kann. Und wenn es auch gerade warm ist, natürlich enorm wichtig. Da man schwitzt viel, man verliert viel Flüssigkeit.
Essen, trinken, essen, trinken, essen, trinken. Wenn ihr das alles zu viel ist, hat Lea Feder noch einen echten Pro-Tipp in Sachen Verpflegung, mit dem du dir eine Sache quasi sparen kannst.
Was sich da halt hervorragend eignet, sind so Kohlenhydratpulver, die man einfach in die Trinkflasche mixt, sodass man das dann eben immer, wenn man auch was trinkt, mit dabei hat. Das macht es auch relativ einfach, zum einen zu dosieren und zum anderen eben auch zu trinken, weil man nicht immer stoppen muss und was essen muss. Da eignet sich zum Beispiel Maltodextrin. Das bekommt man überall in Online-Shops oder in der Apotheke. Oder wer es noch ein bisschen hochwertiger haben will, kann auch Vitago nehmen. Das ist quasi ein Reinstoff. Das sind beides im Endeffekt lauter Zuckermoleküle aneinander gebaut zu einer Kette, sodass sie nicht ganz so schnell aufgenommen werden wie Haushaltszucker. Das halt ein bisschen länger vorhalten, also ein kleines bisschen langsamer ins Blut gehen, sodass man auch länger was davon hat, aber schnell genug ankommen, sodass man auch direkt einen Nutzen davon merkt.
Für Menschen wie mich, die sich mit diesem ständigen Essen echt ein bisschen schwer tun, können diese Kohlenhydrate-Drinks eine super praktische Alternative sein. Und hey Leute, ich find's wirklich krass, wie viele Möglichkeiten wir mittlerweile haben, um uns unterwegs auf dem Rad so optimal wie nur möglich zu versorgen. Vor ein paar Jahrzehnten sah das bei der Tour de France auch noch ganz anders aus, wie die SWR-KollegInnen von Sport erklärt herausgefunden haben. Achtung, ein kleiner historischer Exkurs.
Das waren noch Zeiten. François Faber, Toursieger des Jahres 1909, hatte seine eigene Art der Verpflegung. Faber wurde auch der Koloss von Colombes genannt, bei fast 90 Kilo und knappen 1,80 Meter Größe. In seinem Tour-Tornister hatte er für jede Etappe dabei 9 Koteletts und 3 Liter Rotwein. Jeder war damals auf sich alleine gestellt. Gangschaltungen gab es noch keine. Die Etappen gingen manchmal über 400 Kilometer und zogen sich vom frühen bis in den späten Abend. Auch in späteren Zeiten wurde eher unbekümmert gegessen und getrunken. Noch in den 60er Jahren hielten die Fahrer auch mal an, um in einer Kneipe ein Bier zu trinken. Ob Eddy Merckx schon wusste, was ein Elektrolytgetränk ist?
Sind wir mal ehrlich, es ist ja gut, dass wir mittlerweile wissen, dass uns 3 Liter Rotwein in Sachen Regeneration und vor allem Fahrvermögen nicht besonders gut stehen. Aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn wir als FreizeitsportlerInnen das in unsere Trikottaschen und Snackbeutel am Lenker packen, was uns gut schmeckt und was wir gut vertragen. Und wenn alle Stricke reißen und der Notfall-Müsli-Riegel auf einmal nicht mehr aufzufinden ist, mit einem Schokoriegel von der Tanke oder einem Stück Kuchen vom Bäcker kommt man auch ans Ziel. Und apropos Ziel, sobald du da angekommen bist, kannst du auch noch ein paar Dinge beachten. Nämlich bei der
Ernährung und Verpflegung nach dem Training oder einer Tagesetappe.
Konkret geht es jetzt nämlich darum, unsere Muskeln und unseren Körper zu erholen und auf den nächsten Tag vorzubereiten. Und das geht laut Lea Feder so.
Ich bin ein sehr großer Freund davon, die Regeneration zu unterstützen und eben vor allem zu gucken, dass man genug Proteine hat. Das ist oftmals Mangelware bei den meisten Menschen, wenn man so die Ernährungsprotokolle anschaut. Das kann man zum Beispiel schaffen über einen Quarkshake mit ein paar Beeren. Man kann aber natürlich auch auf Proteinpulver zum Beispiel oder ja, andere Quellen quasi zurückgreifen. Und was man auch immer machen kann, ist, wenn man intensiv trainiert hat, sind schnell verfügbare Kohlenhydrate. Einfach entweder Obst jetzt im Sommer, ein Smoothie oder so. Oder man kann sich auch bestimmte Recovery-Shakes kaufen, wo das dann quasi zugemischt ist. Oder man isst halt was, ja.
Tatsächlich ist es für unsere Körper am besten, wenn wir wirklich direkt nach der Belastung was essen. Mit Proteinen und ein wenig Kohlenhydraten. So wie Ex-Rennradprofi Lisa Brennauer.
Nach dem Training war es bei mir so, dass ich eigentlich immer die Routine hatte. Ich habe tatsächlich eine Handvoll Gummibären meistens gegessen, um die Glukosespeicher aufzufüllen. Habe dann einen Proteinshake mir gemacht und hatte dann erst mal kurz Zeit, mich zu duschen, fertig zu machen, bevor man in so einen riesen Heißhunger halt verfällt. Und da funktioniert halt so ein Shake eigentlich ganz gut.
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir Bergfreundinnen noch Platz in unseren Radtaschen für einen Shaker haben. Aber das ist auch nicht so wild. Unterwegs muss die Dusche dann halt einfach ein bisschen warten und wir machen es so, wie Lea es eben noch empfohlen hat. Bei Ankunft am Zielort essen wir einfach direkt was. Genauso wie morgens, bevor wir losfahren und auf unseren Gravelbikes unterwegs.
Ja, ja, ja. Und habt ihr jetzt die letzten 2 Wochen gut Kohlenhydrate geballert und brav Wasser, und zwar nur Wasser, getrunken?
Nein, ich bin schuldig. Also Kohlenhydrate habe ich gut geballert, aber ich habe auch sehr viel Cola getrunken. Ich liebe Cola.
Aber das sind ja auch Kohlenhydrate am Ende.
Ja, aber da ist auch ganz viel anderer Scheiß drinnen.
Ja.
Aber ein Laster muss man ja haben, um menschlich zu bleiben.
Voll.
Mindestens voll. Eins.
Ich habe auch viel Kohlenhydrate gegessen, aber nicht, weil ich drauf geachtet habe, sondern einfach, weil ich das immer mache.
Gegebenenfalls können wir ja die Lauftage noch nutzen, um ein bisschen aufzuladen fürs Radfahren hinterher. Denn ich packe mal die Klugscheißer-Kadi aus. Es ist ja so, weil man beim Radfahren mit höherer Intensität unterwegs ist als beim Wandern, verbrennt man beim Radfahren auch mehr Kohlenhydrate, Lisa, also genau dein Ding. Mhm. Wohingegen Belastungen mit niedriger Intensität, wie zum Beispiel das Wandern, vor allem Fett verbrennen. Man kann übrigens seinen Fettstoffwechsel auch trainieren, dass man bei höheren Belastungen nicht so viel Kohlenhydrate nachschieben muss. Bei mir ist es so, ich brauche immer relativ wenig Nachschub. Von der Fettverbrennung, da merke ich aber auch irgendwie nicht so viel. Also vielleicht funktioniert bei mir nur ein Teil.
Aber man kann ja auch radeln mit niedriger Belastung. Ich mache viele Trainingseinheiten mit Kindern, da ist man eigentlich fast nie in einem Puls über 130.
Sehr gut.
Grundlagenausdauer.
Und Geduldausdauer.
Ja, das glaube ich.
Die ist auch wichtig auf Bergfreundinnen-Trips. Ja. Vielleicht kannst du mir davon dann was abgeben.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch nicht so eine krasse Fettverbrennung, weil ich unterwegs wirklich auch ständig was essen könnte und ich ständig irgendwie so ein Hüngerchen habe auf irgendeinen Snack.
Da bin ich ganz schön neidisch, weil ich erinnere mich gut, als die Kadi und ich eine Trainingsfahrt gemacht haben, wo wir mal ein bisschen mehr Kilometer gefahren sind. Ey, da war ich, weiß ich noch, bei unserer letzten Pause, Kadi, da haben wir beim Bäcker gehalten. Ich habe es echt fast nicht mehr in mich reingestopft gekriegt. Ich war wirklich so, ich will nichts mehr essen. Ich weiß, ich muss, aber ich will gerade nichts mehr essen. Und dann bin ich auch tatsächlich, was für mich ein absolutes Event ist, weil ich das eigentlich überhaupt nicht mag, habe ich tatsächlich mal wieder Gummibärchen probiert. Und es war wirklich gut. Also die haben mich wirklich, also ich mag Gummibärchen nach wie vor nicht so gern, aber die haben mich wirklich krass nach vorne gepusht noch die letzten 70 Kilometer oder was es noch war. Hölle.
Da gab es ja jede Menge Snack-Tipps jetzt auch in der Folge. Was war denn da euer Favorite oder euer Go-To?
Ja, da bin ich tatsächlich bei deinem Tipp, Kadi, und bei den Gummibärchen, die dich gerettet haben, Toni. Ich finde, also im Alltag esse ich die auch nicht so oft, aber saure Gummibärchen, die geben mir so einen Energieboost. Also die sind immer gut bei sowas.
Ja.
Ja, ich mag die auch am liebsten.
Ich bin einfach nicht so die Sweete. Also
zumindest beim Essen.
Sonst immer.
Ja, sonst bin ich immer extra cute. Nein, ich mag am liebsten eigentlich diese Onigiri, die finde ich schon sehr geil. Also ich mag einfach deftiges Essen und salziges Essen. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar um die salzigen Tipps. Und ich finde halt auch total wichtig wirklich, dass man echt konsequent ist. Also da tue ich mir zum Beispiel schwer mit dem konsequent Essen und konsequent Trinken. Aber wirklich halt jede Stunde alle 30 Kilometer oder halt sogar schon echt ein bisschen früher einfach was nei schieben. Einfach was in die Gosche nei, Gosche auf, was nei, fertig.
Vorsicht auf alle Fälle bei so Dingen wie Eiskaffee. Das kam ja auch in den Tipps vor. Viele Menschen vertragen Milchprodukte unter Belastung nicht so gut. Vor allem Sahne, Eis oder eben sehr fettreiche Milchprodukte. Mhm. Und zum Thema Verdauung haben wir auch eine Folge im Feed. Und zwar aus unserer Expedition Skandinavien. So heißt die Staffel. Und die Folge heißt Nie wieder Darmprobleme auf Tour. So trainiert ihr euren Magen. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Genauso wie ein paar Links zu noch mehr Bikepacking-Tipps. Wenn ihr gerade eure erste Radreise plant, dann hört doch mal rein in die Folge Strecke, Übernachtung, Verpflegung, Routenplanungshacks von Profis und in die Folge Unsere Packliste, Equipment, Packtaschen und die Kosten dazu aus der Bikepacking-Staffel von 2023. Wie gesagt, die Links dazu findet ihr in den Shownotes.
Und nächste Woche passiert ja was ganz Besonderes, denn da stellen wir euch vor, welche drei Frauen aus der Community es geschafft haben und uns begleiten dürfen und sich mit uns auf ihre wirklich allererste Alpenüberquerung machen. Wir sind schon ultra gespannt aufs Kennenlernen und ich hoffe, ihr auch.
Und in unserem allpodcastlichen Podcast-Tipp haben wir heute ein wichtiges Thema für euch. Wir Bergfreundinnen haben uns ja schon ausführlich mit Sexismus am Berg beschäftigt. Und der heutige Podcast-Tipp, der passt da auch dazu. Eine Frau entscheidet sich öffentlich zu machen, was ihr angetan wurde. Und plötzlich wird sichtbar, was im Netz längst Alltag ist. Digitale Gewalt gegen Frauen, gegen die es kaum Schutz gibt. Als Colleen Fernandes mit ihrer persönlichen Geschichte an die Öffentlichkeit geht, wird klar, wie groß das Problem mit digitalem Missbrauch wirklich ist. Der Podcast Die Entscheidung fragt in der aktuellen Staffel, wie konnte es so weit kommen, wer profitiert davon und warum stoppen die Plattformen das nicht?
Sehr gute Frage.
Ja, absolut gute Frage. Es werden die Geschichten von Menschen erzählt, die dafür kämpfen, dass sich genau das jetzt ändert. Es geht um Wut und Angst, um neue Internet-Tools und um politische Allianzen. Vor allem aber geht es um Mut, Solidarität und Lösungsideen, um digitale Gewalt zu stoppen.
Und wir Bergfreundinnen sind ein Podcast des Bayerischen Rundfunks und auch uns findet ihr in ARD Sounds genauso wie Die Entscheidung. Autorinnen dieser Folge waren Toni Schlosser und Kadi Kessler. Redaktion haben Kathi Nachbar und Mila Hahner gemacht. Ich bin die dritte Bergfreundin Lisa Bartemus und wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag.
Tschüss.
Tschüss.
Gönnt euch einen Snack.